Schenk ein, das Ding. Ja, schenk ein, bring an, ein Bier, doppelten Cola rum und wie weiß ich, was er trinkt.
Hallo, liebe Narren und Närren, mit einem dreifachen Skü-Skü begrüßen wir euch zu einer neuen Ausgabe von eurem Lieblingspodcast. Hier ist Fest und Flauschig mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ich habe mich zuerst genannt,
Hallöchen. Der Esel.
Ja, das ist aber schon okay. Unsere Funkernamen sind Robin 13 und
Uwe 361.
Ich bin Uwe 3. Und Uwe 361. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Einen schönen Sonntag. Wir sind heute gehandicapt. Also ich bin gehandicapt, weil ich ja leider manchmal eine Arbeitswoche in Köln verbringen muss. Wohne da in einer schäbigen WG am äußersten Stadtrand von Pulheim in meiner kleinen Arbeitswohnung. Und ich sag mal so, das Rheinland steht Kopf. Entsprechend schlecht ist die Laune, muss direkt zu Beginn sagen. Wie sieht's bei dir aus, karnevalmäßig in der Hauptstadt?
In Berlin ist noch alles ruhig. Es wird tatsächlich, glaube ich, in Berlin nur an den Schulen, an den Grundschulen für Kinder Karneval gefeiert. Ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendjemand gerade bunt und betrunken auf der Straße rumläuft. Das gibt's ja gar nicht in Berlin. Mit anderen Worten, in Berlin ist das ganze Jahr über Karneval, Jan.
Ja, ich bin heute Morgen, hatte ich so leichte Lust auf ein leckeres Frikadellenbrötchen, nur damit Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das mal ein bisschen einordnen können, was das für ein Ausnahmezustand ist beim Kölner Karneval. Ich bin dann in eine Fleischerei gegangen in der Nähe meines Büros in der Kölner Innenstadt und in dieser Fleischerei, ich dachte erst, dass die Fleischerei wäre gesperrt gewesen, weil so viele, also wegen geschlossener Gesellschaft oder sowas, so viele Leute drin waren, alle verkleidet, ein kompletter Spielmannszug mit ungelogen 55 Leuten, Alter. Heute Morgen. Und trotzdem hat die Fleischerei ihren Betrieb aufrechterhalten. Die haben dabei laute Blasmusik gespielt. Alle haben hinter der Theke geschunkelt. Und eine Fleischerei-Fachverkäuferin hat sich erbarmt, mir dann so ein Frikadellenbrötchen zu verkaufen. Man kann da normal weiter einkaufen gehen, nur drumherum um einen sind die Leute komplett verrückt. Ja. Köln ist wirklich nicht wiederzuerkennen.
Aber liegt das bei den Kölnern in der DNA? Liegt das am Saufen? Oder ist das einfach so, dass man denkt, jetzt ist hier rechtsfreier Staat, jetzt können wir mal 2 Tage richtig machen, was wir wollen?
Es ist so ein kleines bisschen so, also an Altweiber wird ja auch für die tollen Tage ein neues Stadtoberhaupt gekürt. Da gibt's irgendwie so einen Spaßbürgermeister. Ich glaube, so wie sich das heute angefühlt hat, der Spaßbürgermeister von Köln, der jetzt am Karneval regiert, hat die Todesstrafe für die nächsten fünf Tage eingeführt.
Ja, kann ich verstehen, Leute, die sich erwischen lassen. Es ist meine große Frage, Jan. Wird denn im Rahmen, wir leben gerade in einer Welt der Umstrukturierung, wird denn mit MeToo und ganzen anderen Sachen auch noch Geschlechtsverkehr in Hauseingängen ausgeübt?
Oder fällt das jetzt weg? Ich muss aber gestehen, bevor ich wieder so sehr lästere, wir haben im letzten Jahr, war ich einigermaßen gefühlsduselig, das weiß ich noch, als wir über Karneval gesprochen haben, da habe ich sogar so ein paar, ich glaube, Brings-Lieder auf die Fidi und Bumsi-Playlist gepackt. Ja. Es ist tatsächlich, auch das habe ich heute Morgen dann nochmal festgestellt, der Karneval, er kriegt dich irgendwann, er bricht dich irgendwann. Ich bin jetzt das, ich glaube, 13. oder 14. Jahr im weitesten Sinne Quatsch, 2003 war ich das erste Mal hier. Also 16 Jahre in Köln. Und irgendwann kriegt dich das Ding. Es ist wirklich ein Integrationstsunami. Du kannst dich verweigern, du kannst dich innerlich ins Exil verlagern, aber irgendwann reißt dich die Welle mit. Und du musst wirklich auch grinsen, wenn du morgens um 9 Uhr durch die Stadt fährst mit dem Auto und dann einfach besoffene Leute morgens um 9 schon mit so halben ausgetrunkenen Bierdosen da rumtorkeln. Es ist wirklich irre.
Es ist irre. Es ist das Einzige, was ich tatsächlich mitbekommen habe, ist natürlich schon im Internet ein alter Hut, ist die sogenannte Bernd Stelter-Geschichte, die da wohl stattgefunden hat, dass da eine Frau auf die Bühne gelaufen ist. Ich habe es mir auch angeguckt. Das war ja wirklich jetzt auch kein Skandal, sondern eine betrunkene Frau, die auf die Bühne gelaufen ist, weil sie schlechte Laune hatte an dem Tag, nehme ich mal an. Ja. Und das wurde dann so groß. Ich finde das merkwürdig. Im Internet werden manchmal Sachen so schnell hochgepeitscht, dass ich, wenn ich daran denke, so sage, ey, in 3 Tagen haben wir eigentlich keine Lust mehr darüber zu reden im Podcast. Geht's dir genauso, dass das alles so schnelllebig ist und dann man denkt so, oh, jetzt redet schon. Ja,
vor allem, wenn man so als wir alten Humortheoretiker, fandst du denn, das war das eine, also wer hat am Ende da gewonnen?
Keiner.
Ich hab, das hat keiner gewonnen, es haben alle nur verloren. Und die Erkenntnis, dass beim Karneval seit 3000 Jahren beschissene Witze auf Bühnen erzählt werden, von so mittelmäßigen Komikern, ist auch nicht neu. Die einzige kleine Erkenntnisgewinn, das stimmt ja auch, dass das Doppelnamen in den 80er Jahren legalisiert wurden, weil das die einzige Möglichkeit war für Frauen damals ihren Geburtsnamen nach der Ehe noch zu behalten.
Das stimmt.
Und dass man da empfindlich ist, kann ich schon verstehen. Es war aber so ein bisschen, ich habe gedacht, ja, wenn dir die Witze nicht gefallen von fucking Bernd Stelter.
Wer soll denn dich dann zum Lachen bringen, wenn es nicht Comedy King Bernd Stelter schafft? Über was lachst du denn sonst in deinem Leben? Echt jetzt? Bernd Stelter ist ein richtiger Urgestein schon. Das ist so ein bisschen der Willi Milovic der Neuzeit, oder? Willi Milovic war lange der Kölner Gott und jetzt ist es Bernd Stelter. Du kannst als Exil-Bremer jetzt da nicht irgendwie ihm die Zepter aus der Hand reißen, oder?
Das, Ich hab ihn ehrlich gesagt diese Woche kennengelernt, das kann ich ja ruhig mal verraten. Wir haben nämlich eine kleine Aktion in der Sendung gehabt, dass am Ende des Stand-Ups Bernd Stelter reingekommen ist und sich das Mikrofon geschnappt hat und gesagt hat, dass er meine Witze scheiße findet. Und quasi, das haben wir so umgedreht in der Sendung. Er hatte Zeit, so ein Zeitfenster von 15 Minuten, weil am Kölner Karneval in der Zeit ist Bernd Stelter, das ist das Highlight.
Dann macht mehr Kohle als R. Kelly in einem Jahr da wahrscheinlich.
Wirklich? Ja. Und hat wahrscheinlich auch mehr Sex als R. Kelly in einem Jahr. Aber alles so getaktet in 5-Minuten-Slots. Der musste nämlich, war auf dem Weg, kam gerade aus der Kölner Südstadt und musste dann auch nach Leverkusen-Schlebusch, hatte so ein 15-Minuten-Zeitfenster für diese kleine Spaßaktion. Und dann, weißt du, was er denn ernsthaft zu mir sagte? Mensch, ja, Herr Böhm, erstmal schön, dich kennenzulernen. Hallo, ja, ich bin der Bernd. Das, schön, diese ganze Geschichte mit dem Witzen da, mit der Frau mit dem Doppelnamen. Jetzt weiß ich, wie du dich gefühlt hast bei Erdogan. Das ist ein Shitstorm. Und ich dann so, what?
Wieso? Ist doch eigentlich, das, also, entweder du legst dich mit den Karnevalisten an oder mit Erdogan. Das sind ja die beiden großen Endgegner, die man haben
ja, kann. Ja, eben mit den Frauen mit Doppelnamen oder mit dem türkischen Staatspräsidenten.
Ja, aber er wollte wahrscheinlich nur eine empathische Geste zeigen von deiner Seite.
Ja, nee, aber tatsächlich, wir waren einigermaßen geschockt und der WDR hat das ja auch rausgeschnitten, diese Geschichte.
Ja.
Um die schlechte Stimmung, um die gute Stimmung nicht zu verderben. Im Juchzinnig.
Die Spitzenstimmung. Apropos Lachen, Jan, ich war jetzt gerade am Wochenende in London, da haben wir eben gerade schon drüber geredet, bevor wir diese Sendung gestartet haben und sind beide zu dem Schluss gekommen, dass London eine wunderschöne, tolle Stadt ist, die man einfach gerne besucht. Du warst auch schon ein paar Mal da, ne?
Ich war ein paar Mal da. Das letzte Mal war es nicht so schön, weil währenddessen in Deutschland so ein bisschen die Stimmung abgekackt ist. So einfach so kleine private Geschichten. Ich hatte so eine Erbstreitigkeit und bin ja da heillos zerstritten mit allen
Verwandten.
Mit allen englischen Verwandten wegen dieses einen Schlosses da in der Nähe von Hannover. Aber da war ich auch in London und ich habe mich da wirklich, kannst du die Seele baumeln lassen. Diese Parkanlagen sind wunderschön. Und ich hatte vorher.
Die Parkanlagen sind wirklich sensationell. Selbst in den meistbesiedelten Gebieten achten die in London irgendwie da drauf, dass da immer noch ein schöner Park ist, wo man sich kurz mal hinsetzen kann. Und das macht vor allem dieses Rennen durch die Stadt wahnsinnig angenehm, weil du immer mal eine schöne Bank findest. Und da muss man sagen, das war das beste Wochenende überhaupt, was man im Februar haben kann. Strahlender Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. Und ich bin rumgelaufen und habe gewusst, ich würde hier auch wohnen, wenn die Mieten nicht irgendwie ein Quadratmeter 20.000 Euro oder so, das ist ja wirklich unfassbar.
Ja, aber das habe ich auch gedacht. Man denkt so, ach Mensch, das könnte ich mir schon vorstellen, da zu wohnen. Es ist so eine Stadt, die einen so
ja, also so lieber als in LA mitnimmt. Oder so, würde ich doch in London wohnen. Wenn man natürlich
ja, aber noch lieber. Ja. Ich habe in letzter Zeit überlegt, ich würde wahnsinnig gerne vielleicht eines Tages wieder zurückziehen in meine Heimat. Ich habe tatsächlich so eine sentimentale Woche hinter mir, wo ich gedacht habe, Mensch, Bremen-Norden, also da, wo ich herkomme.
Das wird noch stärker. Ja, darf ich dir jetzt ganz kurz mit meinen 8 Jahren vorsagen, das wird noch stärker, umso älter du wirst, dass es dich wieder dahin treibt, wo du herkommst, so ein bisschen.
Zum Leichen und Sterben ziehen die Lachse den Fluss hinauf.
Ja, aber ich glaube, bevor man stirbt, will man auch mal 20, 30 Jahre seine Heimat eingeatmet haben. Ich glaube, direkt zum Sterben nicht, man fährt schon vorher dahin, aber ich habe das genauso. Ich habe gerade total Hamburger Gefühle, also Heimatgefühle und bin da wahnsinnig gerne.
Hamburger Gefühle, schöner Albumtitel für das neue Olli Schulz.
Hamburger die Gefühle. Olli
Retrospektive. Aber Hamburg, wenn du sagst Hamburger Gefühle, da muss ich an sehr viele Sachen denken, die ich mit Hamburg verbinde, die für dich gar nicht hamburgerisch sind. Ich denk dann zum Beispiel komischerweise an Dirk von Lotzow. Das ist bei Hamburger Gefühle.
Ja, obwohl der ja Freiburger ist. Oh, da müssen wir gleich auch nochmal reden. Ein paar Leute fanden das richtig, also ein paar haben sich schockiert noch geäußert. Also es gab viele Leute, die den Auftritt von Dirk hier toll fanden, aber einige meinten, das kann doch nicht sein, der hat Momo beleidigt und so. Wieso mögt ihr den denn? Aber das, liebe 12-jährige Zuhörer, 12 bis 18, ist doch das Interessante, dass Leute mal eine andere Meinung haben. Und, ich wollte über London reden. Ich war nämlich beim Mega-Auftritt von Tracy Martell. Kennst du die? Trixie Mattel, die Gewinnerin von RuPaul's Drag Race. Frag mich nicht, wie ich da hingekommen bin, aber ich war in London und habe mir den Auftritt, ihren ersten London oder ihren zweiten London-Auftritt angeguckt, in der Brixton Academy. Und für alle, die nicht wissen, wer Trixie Mattel ist, kann ich das kurz erklären. Das ist eine Drag Queen, also es ist ein Typ, der heißt eigentlich Brian, ist 29, sieht ohne Verkleidung ziemlich gewöhnlich aus und wenn er seine Drag-Sachen anzieht, sieht er aus wie so ein explodiertes Drag-Monster schon fast. Also ein sehr besonderes Make-up. Aber was diesen Typen oder diese Person so besonders macht, ist, dass die auch noch eine sehr gute Country-Sängerin ist und mit ihrer letzten Country-Platte auf Platz 1 war. Das ist natürlich für so eine Redneck-Szene in Nashville irgendwie befremdlich, wenn die da so kommt Und dazu ist sie noch unfassbar witzig. Und ich saß da in der Brixton Academy, ausverkauft zwischen wirklich vielen Freaks. Und die ist aber noch in so einem Deal mit diesem RuPaul. RuPaul's Drag Race ist sowas wie Germany's Next Top Model in Amerika für Drag Queens. Und da kommen auch so Gäste wie Cher oder wie Henry Rollins einfach mal vorbei. Hardcore Henry Rollins. Und ist da so ein Gastjuror. Die nehmen das ein bisschen lockerer, als Heidi das alles nimmt. Und Trixie hat gewonnen und Trixie kommt, vorher gab es eine Stunde in der Brixton Academy Vorprogramm, mega laute Scheißmusik und Videos wurden gezeigt und das war alles wahrscheinlich innerhalb dieses Deals, die muss jetzt auf Tour gehen mit dieser Produktion, aber dann kam Trixie Mattel auf die Bühne und hat 2 Stunden gesungen und Stand-up gemacht und die hat das die hat so harte Witze gemacht, der erste Witz war gleich... ein Fan kam zu ihr und meinte, ey, ich habe eine Krebsdiagnose und ich möchte dir so danken, du hilfst mir so, dass du da bist. Und sie meinte, echt, ich glaube, Chemotherapie hilft mehr. Und er hat die ganze Zeit so eine Gags gebracht. Und ich dachte so, Alter, wenn du das jetzt gerade bringen würdest, du wärst K.O. Aber die hat natürlich innerhalb ihres ganzen Dings, was sie da aufzieht, absolute Freiheit, bringt politisch unkorrekte Witze, macht über Lesben, Schwule, Dicke, alles Witze, aber macht das auch so charmant, dass das dicke englische Mädchen, was neben mir saß, aus Herzen gelacht hatte. Und alle hatten da einen glücklichen und schönen Abend. Und dann ist mir aufgefallen, dass diese Szene natürlich eine Außenseiter-Szene ist. Und du sitzt da auf einmal als weißer, 45-jähriger Heteromann zwischen all diesen Leuten und denkst dir, das ist irgendwie hier Freiheit. Das dann kann man aber so ganz schnell aus einem Luxusgedankengefühl machen, weil durch die Scheiße, die wahrscheinlich ein Typ wie dieser Brian Trixie Mattel gehen musste, um das zu machen zu Hause und sonst was, diese ganze Jugend, das ist natürlich unheimlich hart. Die haben sich ihre Freiheit erkämpft und das war so ein beeindruckender Auftritt, dass ich mehr gelacht habe als Bill Burr und bei Louis C.K. in den letzten Auftritten so ein bisschen. Das war wirklich sensationell. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ich hoffe, dass die das schafft, rauszukommen aus diesem Korsett, gerade mit diesem RuPaul Business-Kram und ihre eigene Show macht, weil die wirklich unfassbar lustig ist. Und da fällt mir ein, kennst du eigentlich noch Mary und Gordy?
Ja, natürlich Mary und, ja klar, natürlich.
Das
Mary
waren, glaube ich, die ersten Transvestiten in Deutschland, die auch eine eigene Unterhaltungssendung hatten.
Ja, wir müssen ganz kurz, erstmal finde ich das wahnsinnig schön, dass du dich jetzt mal, dass du dich für andere Dinge als für so heteronorm, ist ja mein Feld, ne, also Musical, wie oft habe ich mir ja jahrelang anhören müssen, hier Böhmi, nicht ganz hetero und so.
Ja,
und
nee.
Gehst du auf einmal zu Drag Queens und erstmal die Begrifflichkeiten. Transvestiten sind Mary und Gordy nie gewesen, sondern Drag Queens.
Ja, du bist innerhalb, wenn du dich erstmal so frei gemacht hast von allem und für alle Menschen ein Exot bist, dann kannst du all das machen, was uns teilweise verwehrt bleibt. Auch zu Recht, würde ich sagen. Und das war, wirklich, Trixie Mattel hat übrigens auch 2 Mega-Platten schon gemacht. Das muss ich auch nochmal ganz kurz erwähnen.
Ja, aber das ist ja lustig. Allein die Vorstellung.
Ja, ich war, glaube ich, der einzige weiße, die beste Geschichte muss ich noch erzählen. Ich saß so 7. oder 8. Reihe und dann kamen 2 Mädchen, die waren so 14, 15, total aufgetunt und dann waren die dabei, ich nehme an, es war ihr Opa, weil der war bestimmt Brixton Academy, das ist so ein Laden wie der Stocks, altehrwürdiger Laden in England, echt ein schöner Abend und am Abend vorher, muss ich auch noch kurz erzählen, war ich in Ronnie Scott's Jazz Club, der 1959 gegründet wurde und da habe ich noch einen Tisch bekommen, da saßen wir und dann hat Booker T. Jones gespielt, den kennst du?
Drag Queens von Spotify.
Manchmal wäre ich gerne, Jan, eine homosexuelle Drag Queen, damit ich diese Freiheiten hätte wie Trixie Mattel. Aber ich weiß, wie steinig der Weg ist, um da hinzukommen.
Und außerdem. Ja, man kann nicht einfach nur sich Klamotten anziehen und dann sagen, jetzt kann ich's, ne?
Natürlich nicht.
Das ist, geht natürlich nicht.
Und wundervollste, was mir je passiert ist.
Ist das so eine Selbstmotivationsbox?
Nee, das ist eine Lovebox oder so. Komplimentemaschine. Das ist eine Komplimentemaschine, hat mir jemand geschenkt. Ja, mag jetzt ungewohnt klingen, aber es ist ja nicht so, dass ich diesen
Satz... Das ist angekommen. Mir fällt gerade ein, wo du RuPaul's Drag Race sagst. Ich habe tatsächlich mal vor... Das muss 10 Jahre her sein, mindestens. Ich saß mal bei einem Unterhaltungsverantwortlichen zusammen mit meinen Kollegen. Und ab und zu, wenn man so im Fernsehgeschäft unterwegs ist, dann war ich so begeistert davon. Mhm. Und habe dann gedacht, wäre das nicht vielleicht mal eine Idee, das vielleicht mal einem Fernsehsender vorzuschlagen, dass man das als Sendung produziert? Also wenn man jemanden findet, also eine Drag Queen, die das tragen könnte, nicht Olivia Jones oder so.
Olivia Jones ist echt eine lame Drag Queen, Alter.
Sorry. Ja, also damals noch auf einem tragbaren DVD-Spieler. Das weiß ich noch. Ich hatte so einen tragbaren DVD. Als
das war auch nur so amerikanische
DVDs.
Das war nur so
ein Jahr
richtig in, ne? Diese tragbaren.
Genau, ja. Das ist genauso wie was war noch so ein Minidisc und so. Auch so eine ganz kurze Lebensspanne nur. Ein
irgendwie derbe strange. Aber ganz ehrlich, wer an diesem Abend da gewesen wäre, hätte gesagt, Alter, ist das witzig, ist das unfassbar, was die hier gerade abzieht. Wie gesagt, man braucht ja auch jemanden, der einen da so ranführt. Oder ich würde auch nicht sagen, dass ich alle Drag Queen Shows geil finde. Trixie Mattel ist auch echt eine Ausnahme, wie die singen kann und so.
Nee, ich weiß nicht.
Nein.
Ja, das kann man auch mal gucken und so, aber ich finde das jetzt nicht.
Im Vorprogramm waren auch so drei Drag Queens und die haben dann nur so Lip-Sync-Kram gemacht. Das ist mir jetzt auch nicht mehr Ding. Ich kann das ist apropos Lip-Sync. Ey, ganz ehrlich, diese beiden Zwillinge, die jetzt in jeder Show sind, auch im ZDF, die damit berühmt geworden sind.
Ganz viel Post bekommen von Leuten, die mich aufgeklärt haben, wie das eigentlich ist mit Vaterschaftstests bei Zwillingen.
Ja, ich auch.
Tobias schreibt mir zum Beispiel, ganz kurz, falls ihr das letzte Woche nicht gehört habt, wir haben mit dem Gedanken gespielt, was wäre eigentlich, wenn angenommen Heidi Klum ist jetzt schwanger.
Test für unsere Zuhörer gewesen, das ist das Witzigste, die Reaktion, wenn ich esse. Ein paar Leute schreiben dann, ey, kannst du nicht mal eine Sendung nicht essen? Ich kann mich nicht dran erinnern, im letzten Jahr viel gegessen zu haben. Das ist ein alter Running Gag, dass wir viel geschmatzt haben. Du bist viel mehr dran mit deinen Pombeeren, aber man sagt immer, oh, jetzt bist du wieder eingefroren.
Namens Tobias folgendes. Lieber Jan, lieber Olli, gerne komme ich eurem Aufruf nach und erläutere kurz, ob es möglich wäre, dem vermeintlichen Nachwuchs von Bill oder Tom Kaulitz jeweils zuzuordnen. Ich selbst bin zwar kein Forensiker, arbeite aber an und mit DNA-Mutation. Er ist wahrscheinlich einer von den X-Men, schätze ich mal. Im Normalfall werden zum Abstammungsgutachten, also auch Vaterschaftstest genannt, Short Tandem Repeats, ja. STRS, herangezogen. Dies sind kurze DNA-Abschnitte, in dem sich eine gewisse Basenabfolge immer wiederholt. Meist wiederholen sich 2 bis 6 Basen zwischen 10 und 100 Mal. Wiederholungssequenz sowie auch die Anzahl der Wiederholungen ist für das Individuum einzigartig und wird vererbt. Sprich, Klum Junior hat einmal die STRs von Heidi und einmal die von seinem Vater. Da wir in dem vorliegenden Fall jedoch als potenzielle Väter 2 eineiige Zwillinge haben, wird die Sache etwas verzwickter. Da sich die Brüder Tom und Bill die STRs teilen, und auch ihre Nachkommen. Also muss man auf noch kleinere Unterschiede zurückgreifen. Hier spricht man von Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs. Das sind nichts anderes als Punktmutationen. Also Stellen im Genom, wo sich ein Basenpaar durch ein anderes ersetzt hat. Also es gibt quasi selbst bei genetisch identischen Zwillingen ab dem Moment der Geburt Punktmutationen, die, obwohl sie die gleiche DNA haben, dann jeder Mensch dann doch irgendwie anders wird. Punktmutationen hat jeder Mensch, sind aber meistens kein Problem, können natürlich auch zu Erkrankungen führen. Das Wort Mutation ist ja leider noch sehr negativ behaftet. Das wissen auch die X-Men. Ja. Das ist immer, weil die Mutanten sind, obwohl das eigentlich ganz normale Lebewesen sind, die einfach nur Spezialfähigkeiten haben, zum Beispiel Laserstrahlen aus den Augen. Nur durch das Wort Mutation ist das negativ behaftet. Auf jeden Fall Punktmutationen. Jedenfalls haben Bill und Tom individuelle Punktmutationen ausgebildet, schreibt Tobias. Diese werden auch an ihre Nachkommen weitergegeben und können deshalb unterschieden werden. Also deshalb die Antwort auf unsere Frage, ja, man kann das Kind einem Vater zuordnen, auch wenn die potenziellen Väter eineiige Zwillinge sind. Liebe Grüße, vielen Dank für diese tolle, ausführliche Antwort von jemandem, der sich beruflich mit Mutationen beschäftigt.
Haben Zwillinge auch gleich große Penisse, frage ich mich. Oder gibt es da auch Veränderungen? Vielleicht kann das ein Zwilling uns mal beantworten, die Frage.
Ja, liebe schickt uns bitte Penisbilder.
Von dir und deinem Zwilling.
Genau.
Unsere Penisse sind gleich groß, wir könnten Zwillinge sein. Ich würde jetzt gerne ein bisschen
wenn an einem Tatort ein Penisabdruck gefunden wird, für einen von uns beiden, wird die Polizei nicht herausfinden. Kann nicht herausfinden,
wer von uns beiden das war.
Obwohl der Penisabdruck ist individuell wie ein Fingerabdruck, den gibt es eigentlich nur einmal, aber bei uns komischerweise durch eine Punktmutation.
Nee, der 7 Jahre Podcast hat unsere Penisse angegleicht. Das ist das Einzige, wo wir jetzt für immer verbunden sind. Penisgröße. Okay, ich hatte einen wahnsinnig guten Peniswitz. Vielleicht erzähle ich ihn später heute noch im Laufe der Sendung, damit wir den größten Teil unserer Fans nicht verlieren.
Ja, ich würde jetzt. Die Leute schalten wegen des Schmatzens ein. Ich muss eine Sache kurz noch sagen, wo wir gerade eben bei Showgeschäft waren. Ich hatte diese Woche einen internationalen Showstar in unserem kleinen Neo-Magazin, in der kleinen Sendung im ZDF. Und zwar Lizzo, eine wirklich ganz tolle.
Über die
wollte
ich auch reden noch mit dir heute. Die ist so super.
Eine unfassbare, so wirklich ganz tolle Sängerin. Und das war ein richtig mega, mega, mega guter Auftritt. Und wir haben ein Online-Exclusive aufgezeichnet und ich habe zum ersten Mal das Gefühl gehabt, dass ich mal anfangen sollte oder dass wir überhaupt in der Sendung mal anfangen sollten, generell Publikum zu rüffeln. Ich kann das verstehen, dass wenn jemand wie ich auf die Bühne geht, dass man da eher nicht so, dass man unsicher ist, wann klatscht man, darf man seinen Emotionen freien Lauf lassen. Aber ich habe tendenziell das Gefühl, dass der deutsche Zuschauer absolut keine Ahnung hat, was von ihm erwartet wird. Und das muss man vielleicht direkt mal sagen, wenn man als Gast, als Zuschauer irgendwo ist nicht der Anspruch, sich den Abend berieseln zu lassen, auch im Theater nicht, auch wenn keine Kameras dabei sind. Man ist Teil eines Gruppenerlebnisses und man hat eine Rolle zu spielen. Man kann buhen, Man kann auch wuh machen. Das Einzige, was man als Publikum nicht machen sollte, ist sich zurücklehnen und sich so zu verhalten, als würde man zu Hause vorm iPad sitzen mit runtergelassener Unterhose. Das ist nämlich passiert. Lizzo hat einen fantastischen Song gesungen. Wirklich eine unglaubliche Live-Performance. Dann trat sie, weil das der erste Teil der Inszenierung fand hinter der Bühne statt, dann trat sie aus dem Vorhang raus zu einem auch einem musikalischen Höhepunkt und es ist nichts passiert. 200 Leute haben die Hände nicht zusammenbekommen. Es hat keiner irgendwas gemacht. Alles hat geschrien. Oh ja, jetzt muss geklatscht werden und Leute haben nicht geklatscht.
Und bei Lizzo, und
hat
sie noch ganz ehrlich, und Lizzo ist wirklich so, wer die nicht kennt, das ist auch eine sehr stämmige Person, kann man sagen. Eine schwarze Sängerin, die unfassbare, geile, lustige Videos gemacht hat. Ihr neuestes ist, glaube ich, Juice gerade. Wahnsinn. Und es gibt auch einen Auftritt letztes Jahr in New York bei der Gay Parade, wo sie mit so einer Leggings auftritt und wahnsinnig derbe Show macht. Kann man sich alles auf YouTube angucken. Guckt ihr euch an, ihr werdet sie lieben. Die ist wirklich wahnsinnig toll. Und das ist es manchmal bei Fernsehpublikum. Die denken halt, das ist ja auch eine Ausnahme. Ja, normalerweise ist da vielleicht kein Künstler, der die Leute zum Mitklatschen auffordert. Die ist aber so von ihrer Art her. Und da war vielleicht dein Publikum ein bisschen überfordert. Oder?
Nee, aber dann hat sie noch einen anderen Song gesungen und da war das dann wirklich so schlimm, dass, und wir haben wirklich große Liebe für die Leute, die ins Studio kommen und so, ne? Aber dann haben Mitarbeiter angefangen, das Publikum zu filmen, wie es geklatscht hat. Also da hat mich Lizzo gesagt, bei Juice, sie hat Juice gespielt mit dem Orchester zusammen, hat sie gesagt, alle klatschen! Hat sie animiert und dann hat sie halt gedacht, alle klatschen ist halt so, also nicht auf jeden Schlag. Ja. So, aber sie haben wirklich, es war wirklich wie musikalisch. Und das war dann, das kam den Leuten dann selbst so blöd vor, dass sie dann auch dabei aufgehört haben. Und es gab dann solche Moves. Leute haben geklatscht, haben gemerkt, scheiße, ich klatsche auf 1, 2, 3 und 4 zusammen mit 200 anderen, die nicht wissen, wie man klatscht. Und dann haben die Leute so gemacht.
Weil ihnen das unangenehm,
die Arme vor der Brust verschränkt.
Das ist dann aber auch weil das selber unangenehm war. Publikum zu schulden, die vielleicht auch jung sind und nicht wissen, was da los ist. So, ganz ehrlich, nicht böse gemeint, aber dass die unsicher sind. Ich finde auch, jetzt lehne ich mich auch noch mal weiter aus dem Fenster, dass bei unseren Live-Podcast-Show, kann man auch sagen, was man will, das Publikum und auch die ganze Energie nicht so ist, wie man sich das manchmal wünscht. Also ich habe auch mal das Publikum zum Klatschen aufgefordert und die sitzen auch alle laid back und denken, sie lassen sich von uns berieseln. Und manchmal wünscht man sich einfach, dass man was zurückkriegt. Und man kann das aber auch nicht einfordern, weil man denkt, jetzt ist gerade die Zeit. Das ist nun mal auch kein Rockkonzert oder ähnliches, was wir dann da machen, ne?
Nee, aber weißt, ich bin ja echt kein Typ, der sich mitreißen lässt. Ich sitze auch.
Du bist doch der Erste beim Musical gewesen, der da irgendwie.
Ja, nee. Wenn ich irgendwo bin, dann verschränke ich auch die Arme und denk so, ach nee, komm. Aber wenn du zum Beispiel schon mal in einer amerikanischen Late-Night-Talkshow als Gast, als Zuschauer warst im Zuschauerraum, bei Letterman oder bei Stephen Colbert oder bei der Daily Show oder sonst wo, da wirst du so eingepeitscht wie so ein Sektenmitglied. Da musst du durch so ein Spalier und dann hauen dir irgendwelche komischen Hiwis in College-Jacken, hauen dir irgendwie in den Nacken und sagen, wenn du nicht lachst, dann fliegst du raus und so. Und die Leute sind derart aufgepeitscht, dass selbst wenn du nicht so ein Typ bist, kannst du nicht anders als da mitgehen. Und das merkst du auch. Und das würde in Deutschland sich erstmal keiner trauen. Ja. Keine Produktionsfirma traut sich das irgendwie, die Leute so aufzupeitschen. Und es würde auch keiner mit sich machen lassen. Also die Leute werden so, nee, ganz ehrlich, hab ich keinen Bock drauf. Ich bin doch nicht der Hampelmann. Ich klatsche, wann ich möchte. Ist das jetzt gut oder ist das schlecht?
Das war dir ein bisschen peinlich für Lizzo, weil du ihr eigentlich das gleiche Feeling geben wolltest, wie Jimmy Kimmel das kann, wenn er in ihrer Show ist, oder?
Nein, ist doch so.
Da wünscht man sich, dass die sagt, Alter, geile Audience, geile Leute. Aber dann klappt's halt nicht. Ich kann mir richtig vorstellen, dass dich das ärgert, weil die so cool ist, wenn man auch wünscht.
Nein, und ich will auch gar nicht dem Publikum die Schuld geben. Das ist eher so ein Muster, wo ich dann denke, das sagen doch alle immer, was ist eigentlich los? Und dann ich bin offenbar an dem Punkt, wo man dann auch so anfängt, ja, und in Amerika gibt's immer so geile Gäste. Das ist es gar nicht, aber es ist wirklich das Publikum und ich schließe mich da auch mit ein. Ich bin auch selber niemand, der das in einem deutschen Zusammenhang machen würde, aber im Ausland funktioniert's dann. Ich frage mich immer, ist das dann die Sprache oder denkt man wird nicht beobachtet da? Aber diese dann doch latente Unsicherheit. Naja, ich packe auf jeden Fall Lizzo mit Juice auf die Liste, auf die Fidi und Bumsi Playlist. Ist ein wahnsinniger Song. Und selbst beim Hören möchte man schon mitklatschen. Ja. Auf 2 und 4, wenn es geht. Nicht auf 1 und 3 und vor allem nicht auf 1, 2, 3, 4.
Deswegen mache ich kaum Mitklatschsachen bei mir, bei meinen Shows und wenn dann so, dass ich sie anzeige, was die Leute zu tun haben. Aber sie nicht auf, das ist am besten, ist auch nur mal sicher.
Das muss man wie in der Kirche machen, mit so einem Overhead-Projektor, wo dann eingeblendet wird, wie man klatschen muss.
Ja.
Weißt du noch, das fand ich früher, ich war früher gelegentlich mal in der Kirche mitgenommen worden von Erziehungsberechtigten, in der katholischen Kirche, nicht sehr oft, aber manchmal, und ich fand es immer faszinierend, weil die Gottesdienste so unglaublich langweilig waren und ich war nicht schön genug, dass mich ein Priester angrabbeln wollte während des Gottesdienstes und habe ich dann immer das faszinierend gefunden, wie in verschiedenen Kirchen angezeigt wird, wo man jetzt im Gesangsbuch gucken muss. Da gab es einige, die hatten schon so Flip-Klapp-Klapp-Tafeln, wo dann so Nummern runtergeklappt sind. Es gab welche, die haben das mit so einem Overhead-Projektor gemacht. Es gab welche, die haben schon Fernseher da hängen. Weißt du, warst du auch früher mal ab und zu in der Kirche?
Na klar, ich bin konfirmiert. Ich musste ja auch. Man hat ja.
Du bist konfirmiert.
Ich bin konfirmiert, ja.
Nicht im
Doch, Ernst. Bin ich. Ich zahle auch noch.
So mit 40?
Ich zahle auch noch Kirchensteuer.
Nicht immer, bist du bescheuert
oder was? Tatsächlich. Lass uns kurz darüber gleich reden, wenn wir einmal abgesetzt haben. Ich habe nämlich einen ganz trockenen Mund und muss mir mal Wasser aus dem Kühlschrank nehmen. Und mein Kühlschrank ist im Ostflügel der Wohnung. Deswegen dauert das jetzt eine halbe Stunde. Nee, wir packen mal Musik rauf auf die Liste. Ich packe eine andere coole Soul-Sängerin, R&B-Sängerin noch rauf. Candy Staton mit dem Song Young Hearts Run Free passt perfekt zu der Künstlerin, die du wahrscheinlich nimmst, Lizzo, ne?
Genau.
Lizzo mit Juice.
Dann sind wir gleich wieder da. Lizzo mit Juice und wir sind gleich wieder da bei Fest und Flauschig.
Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Genau.
Ja, schön, dass ihr da seid. Wir reden gleich über die Kirche und über die Konfirmation, den Konfi-Unterricht. Konfus hat man das bei uns genannt. Ey, heute ist Konfus.
Hat man bei uns, glaube ich, nichts gesagt. So, bis gleich.
Bis gleich.
So, Leute, hier ist Opa und jetzt geht's weiter mit Fest und Flauschig.
Hier sind sie wieder, eure zwei unsympathischen älteren Herren.
Drag Queens.
Drag Queens, genau. Oh Gott. Drag Queens bei Fest und Flauschig bei Spotify. Und ich muss einmal einen riesen Sorry gerade sagen. Ich will das Publikum nicht schlecht reden und so. Trotzdem, wir haben jetzt überlegt, pädagogische Maßnahmen zu ergreifen, dass wir jedes Mal, bevor die Sendung aufgezeichnet wird, diese Videos, die wir von dem Publikum, was nicht aufsteht bei Lizzo und nicht mitmacht, da haben wir so viele Videos und die haben wir zusammengeschnitten und wir würden das jetzt zur Mahnung ab sofort immer dem Publikum.
Sendo que a Sony ainda não anunciou nada. Teve teaser de Uncharted, mas eu quero pra nova geração, eu espero exclusivos novos, não que puxe o que já teve da passada, mas vamos trazer algumas novidades, né?
É, fatalmente isso vai acabar acontecendo, né? Não tem jeito.
Finde ich sehr, sehr gut. Ja, würde ich genauso machen. Naja. Aber es ist halt auch Fernsehpublikum. Ich weiß nicht, wie bei Harald Schmidt oder so sind Leute auch nicht abgegangen.
Nee, ey, bei Harald war das immer so, der hat dann irgendwann gesagt, weißt du was, wenn ein Witz verkackt, wenn die Leute nicht lachen, ich halte das einfach aus. Hat ihm am Ende auch nicht so richtig genutzt und guck, wo er heute ist, bei Spiegel Plus. Liebe Grüße.
God of War veio do Play 2, tá indo Play 3. Metal Gear veio do Play 1, tá indo Play 3, entendeu? Ah, então, e outra coisa que me tem ao Xbox também, que eu sou fanático por Metal Gear, né? E a questão do Metal Gear já não ser mais exclusivo, perdeu a exclusividade da Sony, entendeu? Então.
Ah, auch nie kennengelernt.
Ist auch nur, der kocht auch nur mit Wasser, ne? Ja. Aber ich bin ja genau aus der Zeit, wo Harald Schmidt, ich bin mit Schmidt einander und so richtig aufgewachsen und Psst oder so hat er auch gemacht? Nee, Schmidt einander hat er gemacht.
Nee, Psst und hat er auch gemacht. Psst war erstmal, glaube ich, Gala bei Radio Bremen, dann kam Psst.
Com o console emprestado, a gente fez uma maratona de 19 horas direto, sem dormir,
Nossa, que nem louco, né, velho?
É. 19 horas e vocês viram 4 cenas do jogo, né?
Não, assistimos tudo, foi bem completão, né?
Não, tô zoando, porque tem cena aí, tem cena de cutscene de uma.
Apropos, Pocher hat seinen Witz verloren. Ich möchte nicht lästern, ne? Aber Sandy Meyer-Wölden, muss wirklich mein Bild von Oliver Pocher ein kleines bisschen gerade rücken. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das, also, nee.
Will
ich
jetzt das nicht ist so, leicht war für ihn.
Das ist leicht war für ihn. Es ist ein derartiges.
Olha, o jogo 3 horas, é uma hora e meia cada um, o resto a gente assistiu. Isso é fato.
Foi mais ou menos assim.
Foram 19 horas acordada ali. Pra não falar que a gente parou tipo 5 minutos, foi no Habibs, com uma esfirra e voltou.
Nossa.
Mas.
Oder ich habe keine Ahnung, das ist doch alles fürchterlich.
Und sie ist vor allen Dingen, und ich will es wirklich nicht auf Äußerlichkeiten aus, ne? Aber sie ist vor allen Dingen an so einem Punkt, wo man dann denkt, Mensch, Mädel, bleib doch einfach so wie du bist. Du machst doch so viel Sport und so. Musst du jetzt anfangen mit so Schönheitsoperationen oder irgendwelchen Eingriffen, wo dir der Arzt nach einem 2-stündigen
Beratung. Vou dizer que foi a melhor experiência do mundo, mas pra época eu saí feliz, isso é verdade.
Bom, deixa eu aproveitar e perguntar pro Valinhos aí também, então que ele se envolveu um pouco aí também com você na sétima geração, né, Valinhos?
Sim, bem, meu primeiro contato fica nessa sétima geração, PC Contra.
Erzählen wollte, was mir so auf dem Herzen lag, was, ups, hier kommen gerade ganz viele SMS rein, was ist hier los, das ist jetzt alles.
Was sind das, liest du mal vor, private SMS oder
ja, Spam? Wann kommst du, mit Finn Kliemann habe ich gerade gestern Telefonkonferenz gehabt, bezüglich unseres Hausbootes, wie es jetzt weitergeht.
Ja, vamos contar, não contando, né, porque isso é um papo sobre os consoles, né, em geral. O PC, se você pensar, ele tá na mesma geração desde que começaram os jogos de PC, né, vamos
então, dizer assim. Mas assim, de jogos dos consoles que saíram multiplataforma, o meu primeiro contato foi no PC.
Ich einen Plan hab. Ich bin mal ganz, also ich bin gespannt, was aus eurem Projekt wird. Ich würde mir so ein mobiles Jugendfreizeitheim wünschen, also so ein Jutz.
Ja, wo so schwer erziehbare sich gegenseitig die Fresse hauen können. Und genau. Wir auch gar nicht das. Hier, nimm mal Schlüssel, häng mal ruhig rum da.
A próxima geração é o futuro.
Cara,
quando você vê o jogo assim, pela primeira vez em Full HD ou não?
Vou te falar assim, que há mais ou menos uns 3 anos e meio atrás, eu comprei um notebook, acho que um pouquinho antes. Quanto que foi que saiu? Foi um pouco antes de sair Battlefield 3.
Oh Gott, das war so eine miese Nummer. Und ich habe echt gedacht, oh Alter, das gibt's jetzt nicht. Es ist die Scheiße richtig am
Dampf. Und dann hast du so Folgegedanken. Fuck, habe ich den Öltank ausgebaut. Ach du Scheiße, der Umweltschutz kommt. Ist das Ding auf dem Boden.
Você não chegou a jogar no seu PC que você tinha em casa, Valinhos? Você tinha um PC
muito... Ah, verdade. Bem lembrado, Saraiva. Eu cheguei a jogar sim, cheguei a jogar GTA 4 nele, cheguei a jogar alguns jogos da geração bem... Mas no começo, mas cheguei sim, verdade. É que eu não lembro...
Sich überhaupt ehren lassen wollen von Hamburg. Wer das überhaupt... Wenn der Bürgermeister jetzt sagen würde, Herr Schulz, hier kriegen Sie den goldenen Michel... überreicht.
Ey Jan, wenn du einen Händeabdruck in einer Einkaufspassage in Bremen machst,
irgendwo so, hier, okay.
Was weiß ich, dann werde ich auch anfangen damit.
Okay, aber
ich habe mich immer verweigert, aber du...
...do amigo nosso aqui, o N, cara, uhum. Assim, quando eu vi aquele cenário do ralo, assim, meu, explodiu minha cabeça, cara.
A dublagem, né, você comentava muito comigo sobre a dublagem, né?
Não, mas a dublagem foi no ralo 3, o Hit, acho que não tinha dublagem em português.
Dass ich damit Geld verdiene offenbar und dass das offenbar was ist? Die haben, weißt du, ich komme aus einer Familie, wo eigentlich hauptsächlich Handwerker sind. Es gibt ganz wenige mit höherer Schulbildung oder Abitur. Gibt es, glaube ich, eigentlich nur 1, 2, 3. Also in der Generation meiner Eltern.
Schon die Heldische.
Foi mais.
Ah, é?
Se eu não me engano, não tem dublagem em português. Posso estar falando besteira. Tá aí o Diogo pra me corrigir, que é fã mais do Xbox, aí ele deve saber.
Sabe alguma coisa, Diogo?
Desculpa, eu ouvi.
A gente edita essa parte, fica tranquilo.
So ein YouTube-Mix, Böhmis besten Momente.
Nee, aber alles, was digital ist, das nehmen die überhaupt nicht ernst. Es muss schon irgendwas sein, also allenfalls mal so ein Preis, aber da müssen sie die Statue auch selber sehen, ansonsten glauben die das nicht, aber diese Handabdrücke, wo man hinfahren kann und dann da drauf rumtrampeln kann, um zu zeigen, was man von mir hält.
Tem?
Tem, o 3 tem. Que eu vi a pior dublagem da minha vida, eu achei, mas tem.
Ah, mas foi um dos primeiros jogos, né, dessa geração que saiu em português, não foi?
Quando eu falo... Stallone que fazia dublagem, pô.
Não, quando eu falo... Calma, não me crucifiquem.
Die normalen Verwandten, die standen dann da und haben mich angeguckt. Und ich so, ey Leute, ich wollte auch nicht sagen, weil ja so viele Kameras da waren. Ich wollte die auch nicht outen als Verwandte von mir.
Wenn die im Osten groß geworden, das waren gute Stasi-Leute gewesen, die Böhmermanns.
Das Schöne ist, ne, Böhmermanns sind das ja gar nicht. Das ist ja das Geile. Böhmermann heißt bei uns eigentlich keiner Böhmermann.
Falar pior dublagem é que a dublagem é ruim. Mas mesmo assim eu valorizo e eu joguei ele dublado. Não, não importa que seja dois falando.
Olha o preconceito,
velho. Que isso?
Para tudo,
mit so Prozess, logo no Podcast,
aber eine Sache muss ich ganz kurz mal hier im alle Leute, die auch diesen Film gesehen haben, fragen. Da gab es so Zeitsprünge drin, die waren so verrückt, dass ich irgendwann nicht gemerkt habe, dass es sich alles nur um eine Frau handelt. Die große Liebe seines Lebens ist erst mit einem anderen Mann verheiratet, hat 2 Kinder und dann...
Não tem problema, entendeu?
Cara, acabei de ver aqui, o Halo Reach tem dublado sim.
Pô, aí então, Valinho, você começou meio que no PC, na verdade, experimentando jogos que estavam na geração atual de consoles, né?
É, cara, eu sou bem atrasado.
Ansonsten ist der wirklich sehr hervorragend. Das muss man, kann man auch ohne, mit Logik, also ohne Logik, so ein dummer Typ, ich finde den auch gut. Ist ein toller Film, musst du dir mal angucken, Jan. Guten Abend.
Andreas Dresen-Filme, sowieso immer Filme, die fantastisch sind. Bei mir geht es immer so mit Andreas Dresen-Filmen.
Halt auf freier Strecke, finde ich.
Assim, eu, uma coisa que eu sempre comentei com o Saraiva, assim, é assim, eu não sou um cara apressado, cara, que nem, tem um jogo, sei lá, que nem Red Dead, eu falei, mano, eu vou jogar esse jogo antes de morrer, eu não tenho pressa pra isso, é sério, é jogos que eu falo, jogos que eu vou jogar.
Então.
Denkt, ach komm, heute ist so ein Abend, das mache ich mal. Das muss man sich richtig vornehmen und weil solche Filme von Andreas Dresen immer was mit einem machen.
Ja, die machen immer was und die sind auch immer sehenswert. Das muss man wirklich sagen. Andreas Dresen Filme sollte man immer sehen, kann man sich immer angucken, wenn man hier, was ist mit Roma? Hast du den schon gesehen, wollte ich dich fragen.
Nee, habe ich nicht gesehen. Überhaupt die Oscars waren letzte Woche.
Haben wir auch noch nicht drüber geredet.
Es ging ja auch gar nicht, weil wir vor den Oscars aufgezeichnet haben. Ich habe es leider nicht gesehen. Ich habe nur dieses Rumgecreepy von Bradley Cooper und Lady Gaga gesehen und seit ich die Lady Gaga Doku gesehen habe, bin ich mir nicht mehr ganz so sicher, ob das wirklich so eine coole Sau ist, wie ich mal vorher gedacht habe. Das war mir alles so ein bisschen weinerlich und wie sie da mit Julian Assange in der Botschaft abhängt und so. Das ist alles irgendwie so ein kleines bisschen crazy.
Also ich finde die super. Ich finde die irgendwie gut. Aber ich glaube, ja, ich finde die gut. Trotzdem.
Und auch das Rumgesänge mit Bradley Cooper?
Der Film soll gut sein, ich habe ihn nicht gesehen. Es gibt so manchmal Filme, weiß ich jetzt schon, da wirst du so ein bisschen das ist auch eine Sache als Zuschauer. Wie sehr will man sich für ein Gefühl missbrauchen lassen oder will man sich in dieses Gefühl hineinfallen lassen, wenn man keinen Bock darauf hat? Und ich weiß, der Ende traurig, das ist ein hartes Drama und irgendwie will ich mir das nicht reinziehen. Und auch bei Roma habe ich das Gefühl, dass der mich irgendwie treffen wird, auf so eine Art, wo ich denke, oh, ich will heute nicht 2 Stunden nach dem Film weinen, weil ich bin ein Typ, der auch heult bei Filmen. Ich weiß nicht, ob du das manchmal machst. Es gibt so Filme, ja, ich weiß. Jan schüttelt gerade energisch mit dem Kopf.
Ich habe noch nie geweint bei einem Film. Nie.
Sagt er mit gläsernen Augen.
Ja, so ein Gedanken daran, wie ich vor Film weine, muss ich weinen. Das ist das ja, einzige
Meta-Weinen. Ich habe schon mal erzählt, es gibt diesen Film, diesen Up heißt er, diesen Zeichentrickfilm.
Ah, ja.
Ich mache 5 Minuten heulig wie ein Schloss. Ja. Und die Frau von dem Mann stirbt. Oh, je. Und diese Liebe so, und er alleine mit diesem Luftballon, da bin ich schon durch mit dem Film. Das sag ich zu meiner Tochter, den Rest musst du alleine sehen. Papa muss eine halbe Stunde mal die Augen. Ja, echt jetzt.
Weil Papa muss weinen gehen.
Papa muss mal heulen gehen. Das ist aber auch krass vor seinen Kindern. Wenn die Kinder nicht heulen und du vom Film, auch awkward. Ich bin mit meinem Opa früher öfters ins Kino gegangen und der hat immer geschnarcht, ist immer eingeschlafen. Otto, der erste Film mit meinem Opa gesehen, ich war so aufgeregt, 11 Jahre alt gewesen und dann schnarcht er so durchs ganze Kino und fühlt nichts bei dem Film.
Ich war schon sehr oft anwesend beim Abspielen von irgendwelchen Kinderfilmen. Und es ist tatsächlich so, ich habe sehr viele Kinderfilme auch schon verschlafen. Und wenn ich sie dann zum zweiten oder dritten Mal sehe, fällt mir auf, dass ich innerlich abgespeichert habe. Ach guck, du hast doch, keine Ahnung, Rapunzel schon gesehen. Du hast ihn doch schon 2-mal gesehen. Merke aber beim Aktivgucken, dass ich ihn offenbar noch gar nicht gesehen habe. Kann mich aber noch an die Momente erinnern, wo ich eingeschlafen bin. Und dazwischen dann erschrecke ich mich, wie viel ich verschlafen habe. Auch teilweise an verstörenden Sachen, die da passiert sind.
Ja, und ich glaube aber auch, dass das mit dem Alter kommt, dass man auf einmal wieder so emotional wird und weint. Also ich muss das für mich feststellen, dass ich sowas auch lange nicht gemacht habe. Und ich glaube, der erste Film, der mich gebrochen hat zum Heulen, ich weiß gar nicht, ich saß allein zu Hause und habe die Brücken am Fluss geguckt. Das war irgendwie 98 oder so. Und ich habe auch, glaube ich, eine lange Zeit nicht bei Filmen geheult, weil man ja als cooler junger Typ nicht so unbedingt alles zulässt. Aber dann irgendwann, wenn das Leben so langsam die Spuren in deiner Seele hinterlässt, dann bist du empfänglich für gewisse Sachen. Und dieser Film hat diese eine Szene, die total kitschig ist. Meryl Streep verliebt sich in Clint Eastwood und die beiden, und sie ist verheiratet, hat 3 Kinder und hat irgendwie eine Familie. Und dann fährt die letzte Szene des Films, wie sie im Auto sitzt und zufällig ist er an der Ampel hinter ihr. Und sie sitzt im Auto mit ihren 3 Kindern und mit dem Mann und überlegt, ob sie jetzt aus dem Auto aussteigen soll und zu ihm rennen soll, macht es letztendlich aber nicht. Und diese ganze Zerrissenheit, auch in seiner ganzen Hollywood-Klischeehaftigkeit, hat mich damals echt alleine... Meine Mitbewohnerin war nicht da. Ich so, ein Glück, ey. Ja, das ist so die Sache, dass das auf einmal wieder kommt. Und das noch besser ist es, wenn du dann irgendwann lernst, das nicht zu unterdrücken, sondern einfach drauf losheulst.
Weil es auch scheißegal ist irgendwann.
Weil es auch scheißegal ist, ja.
Ach, ist das schön. Für alle Leute, die so um die 20 sind oder auch um die 30 oder auch um die 40, die uns jetzt hören und die noch nie einen Film von Andreas Dresen gesehen haben. Ich habe gerade so ein kleines bisschen überlegt, welche 3 Filme von Andreas Dresen sollte man gesehen haben.
Die großen 5 Filme, wo man heulen kann, heute machen eigentlich.
Oh Gott, ich weiß nicht, ob das zu sehr runterzieht.
Das ist dann doch...
Ich weiß noch, bei Dumbo habe ich wahnsinnig geweint. Das
ich auch.
Bei Bambi. Bei E.T. Oh Gott.
Komm, dann wollen wir das machen. Wir machen das. Die großen 5. Haben wir lange nicht gemacht. Die großen 5 Filme.
Die großen 5 Filme, wo wir weinen müssen.
Wir haben über Drag Queens geredet. Wir haben viel Homosexualität heute drin. Jetzt kommt das auch noch. Das ist heute...
Assoziierst du also, wenn Männer Gefühle zeigen mit Homosexualität, ist das, was du sagen möchtest?
Ich will damit sagen, hier sind ziemlich viele Themen heute im Raum in dieser Sendung, die vielleicht für den Diddelmann, der heute noch drauf wartet, dass heute noch mal richtig einer aus der Hüfte geschossen wird, nicht ansprechend sind.
Ja. Sightseeing, die traurige Sendung, es wird heute mal geweint, ist ja auch nicht schlecht. Wir sind heute so ein kleines bisschen, wir sind ein bisschen melancholisch. Alleine jetzt, pass mal auf, ich empfehle mal ganz kurz 3 Andreas Dresen.
Darf ich kurz erzählen, warum ich so melancholisch bin?
Die Andreas Dresen Filme zum Mitschreiben. Also ich würde auf jeden Fall, das war mein Einstieg in die Welt von Andreas Dresen, die unglaubliche Dokumentation Herr Wichmann von der CDU. Mittlerweile 16 Jahre alt. Kennst du den Film?
Ja, super.
Letztlich das Vorbild für so eine Figur wie Dr. Udo Brömme. Mein lieber Kollege Ralf Kabelka spielt den oder hat den bei Harald Schmidt gespielt. Herr Wichmann von der CDU ist das Original. Original. Ein brandenburgischer CDU-Politiker aus der dritten Reihe wird begleitet von Andreas Dresen. Es ist unfassbar. Diese Doku ist wirklich unglaublich.
Das ist sensationell.
Der erste Film, den man gucken muss, ist Herr Wichmann von der CDU. Ich finde, Halbe Treppe, das ist der Film, der war...
ein schöner Film übers Altern, muss man sagen.
Den sollte man als nächstes gucken. Und wenn du möchtest, Gundermann, dann tun wir einfach mal Gundermann auch noch drauf. Oder Halt auf freier Strecke. Nein, das
Halt auf freier Strecke finde ich, also Milan Peschel spielt da unfassbar. Das ist so ein krasser Film. Und das ist so eine Sache, die, ja, muss man sich überlegen. Ich finde nicht, dass man nicht jeden Film sehen muss unbedingt. Ich habe auch noch von ganz lange von Michael Haneke Liebe vor mir, den Film. Und da habe ich auch Angst vor. Da schicke ich immer andere Leute vor, den so anzugucken.
Ich habe diese Woche im True Detective Staffel 3 abgeschlossen.
Nicht gut, oder?
Ja, das Ende hat mich leider so ein bisschen runter. Ich will es nicht spoilern. Also ich sage jetzt nicht. Ich hatte gehofft, dass da am Ende was Größeres passiert. War einigermaßen zufriedengestellt, weil das dann doch nah an dem ist, was so Polizisten immer erfahren, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das ist oft recht frustrierend. Ach, aber Polizisten erfahren. Ich könnte auch noch so ein paar Geschichten aus dem Gerichtssaal erzählen von dieser Woche. Mache ich vielleicht gleich auch noch mal gucken.
Die traurigste Geschichte, die ich heute gehört habe, und vielleicht ist das auch der Unterton, warum es heute so ein bisschen melancholisch ist, ist tatsächlich die Geschichte, die mir heute ein Freund erzählt hat, der seinen Hund einschläfern musste. Und der wurde zu Hause eingeschläfert.
Selbst oder ist er zum Arzt gegangen? Das
ist zum Arzt gegangen. Der Tierarzt kam vorbei und hat ihn versucht einzuschläfern. 3 Spritzen und das Herz hat immer noch geschlagen. Und dann hat der Arzt, und dann die Tochter war dabei von ihm, der Hund 11 Jahre alt gewesen. Und dann meinte der Arzt, wir müssen jetzt die
volljährig.
Du Schwein, ey. Hat der Arzt gesagt, da müssen wir die große Spritze nehmen, direkt ins Herz. Und dann kam es die große Spritze ins Herz und nach 15 Minuten hat das Herz immer noch geschlagen. Und das hat dann noch eine weitere große Spritze gegeben. Und das hat er mir erzählt und das hat mich so fertig gemacht. Oh Gott, das ist so eine... Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig, die leichte Unterhaltung.
Nee, ey, aber da ist eine ähnliche Sache ist mir... Das muss ich auch mal ganz kurz nachschlagen, wie ich es richtig wiedergebe. Was ähnlich ist mir nämlich diese Woche auch untergekommen.
Willst du das noch toppen mit einer
noch traurigeren Geschichte? Nein, ich will es nicht toppen. Ich fand es nur so schrecklich. Es war auch was ähnlich. Ich habe nämlich auch was Ähnliches gedacht, was ich jetzt gerade gedacht habe, dass lebende Organismen einen unglaublichen Widerstandswillen haben, wenn sie eigentlich wissen, ihre Zeit ist noch nicht gekommen, aber jemand von außen möchte, dass die Zeit jetzt gekommen ist. Pass auf, eine wahre Geschichte aus dem Jahr 1740. Der 17-jährige Vergewaltiger William Duell wird in London, deiner Stadt, zum Tode verurteilt, gehängt und zur Sezierung freigegeben. Die Studenten wollen die Leiche gerade aufschneiden, da wacht er auf. Dank seiner, in Anführungsstrichen, Auferstehung kommt er mit dem Leben davon und wird nach Amerika verbannt. Also das meinst, weißt du, das...
Der kleine Herr Tölke, das ist ja der kleine Herr Tölke fast.
Das ist fast der kleine Herr Tölke. Nur das
Honig
ist
halt, im Tölke.
In diesem Fall, es ist wieder eine Geschichte, das haben wir bei unserem 100. Fest- und Flauschig-Jubiläum auch, glaube ich, gesagt. Verrückte Geschichte heißt der Twitter-Account oder der Twitter-Handle Dr. Guido Knapp. Da gibt's immer jeden Tag so 3-4 verrückte Sachen aus der Welt, aus der Geschichte. Und das ist eine Sache, die wirklich passiert ist. Der ist wirklich dann einfach wieder aufgewacht, aber wurde schon hingerichtet. Und dann lag der auf dem Tisch und als die Studenten ihn aufschneiden wollten, sorry, I'm alive. Und dann haben sie ihn für auferstanden gehalten.
Dann haben sie ihn doch am Leben gelassen.
Nee, aber weißt du, wenn so ein Hund dann sagt, nee, ich will noch nicht, aber dann andere sagen, nee, doch, du gehst jetzt, das finde ich immer ganz tragisch.
Ach ja, kommen wir hier nochmal aus diesem Depri-Loch heute wieder raus, Jan?
Nee, warum denn? Warum denn? Ich habe noch ein paar andere Depri-Themen.
Ja, das ist, ich sehe schon wieder deine Twitter-Community. Lustig, ja, hey, Böhmermann mal zuzugucken, wie er menschlich wird oder sowas Zynisches dann. Ich will dich nur vor dieser Welt schützen. Jan sucht gerade, was ihr gerade nicht sehen könnt, liebe Zuhörer. Jan ist gerade, ich sehe, angeblendet vom Bildschirm und sucht nach richtig traurigen Themen. Jan hat gerade bei Google eingegeben, traurigste Themen.
Wie bringt man Olli Schulz zum Weinen? Machen wir noch die großen 5 Filme, bei denen man weinen muss?
Es wäre mir eine große Ehre, Herr Böhmermann. Und jetzt packe ich noch Trixie Mattel auf die Playlist, auf die Fidi und Bumsi Playlist, wo ihr immer mal reinhören könnt, wo wir ausgewählte Songs haben. Und ich packe den Song Little Sister rein, der sehr, sehr schön ist.
Und ich habe diese Woche meine große Hair-Rock-Phase und möchte gerne deswegen von Whitesnake Here I Go Again auf die Liste tun.
Absolut.
Und da will ich einfach ein bisschen Rock, echten Rock.
Wieso dieser Song? Hast du da mal was erlebt zu diesem Lied? Oder ist das ein Zeichen vielleicht an
deine
Insta-Girl? Hast du vielleicht so eine Insta-Girl, die so ironisch so Hard-Rock-T-Shirts trägt und jetzt lacht sie gerade, weil du den Song draufgefangen hast?
Ja, der Janni. Ja, eines dieser Insta-Girls wird sicherlich darauf stehen, dass rein statistisch. Nee, ich verrate nicht warum. Ich bin gerade in einer groß angelegten kreativen Phase. Das kann er das noch nicht offenlegen. Kann ich leider nicht. Du weißt, wie es ist. Immer großes Geheimnis und. Ich habe nur überlegt, als du eben gerade von deinem Hausboot erzählt hast, ich würde auch gern so ein Immobilienprojekt haben, wo ich auch was zurückgeben möchte.
Ja.
Irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was.
Ich will zurückgeben, ist auch der falsche
Wort. Nein, aber ich würde gerne was zurückgeben. Was
irgendwas anbieten möchte.
Eine Model-Villa in Äthiopien, wo nur deutsche Top. Nee.
Für magersüchtige Girls oder was?
Nein, wo nur deutsche oder europäische Topmodels dann hinfahren und dann Afrika kennenlernen. Und ich zeige denen mein Äthiopien und abends sitzen wir dann da irgendwie beim guten Vino Rosso. Und ich erzähl ihnen von, keine Ahnung, von den aufregenden Ereignissen meines Lebens und wie ich es geschafft habe, als durch und durch feministisch eingestellter, super einfühlsamer Mann, trotzdem noch ein guter Stecher im Bett zu sein.
Und dann, ich finde es ja immer fragwürdig, wenn Männer sagen, sie sind Feministen. Ne? ganz ehrlich, bei aller Liebe und allem, was wir geredet haben, Männer, die von sich selber sagen, ich bin Feminist, finde ich immer äußerst fragwürdig.
Ich bin auch immer skeptisch, weil ich glaube, das ganze Problem, das liegt viel tiefer als, das ist ja, nicht nur, man kann sich nicht nur I'm a male feminist T-Shirt anziehen, dann ist man I'm a male feminist. Absolut. Das Problem ist ganz an einem Ort, wo Männer gar nicht hinwollen. Da müssen wir hingeführt werden, da müssen wir hingezogen werden von Frauen gegen unseren Willen. Ein Mann geht nicht dahin, wo er sich wohlfühlt mit Feminismus. Und das ist dann, glaube ich, auch kein Feminismus, wo sich Männer mit wohlfühlen.
Männer, die sagen, sie sind Feministen. Okay, also...
Nee, ganz kurz, bevor jetzt... Ich finde, das ist gerade sehr spannend. Hat mich diese Woche auch echt beschäftigt. Weil es gibt wirklich so diese gerade aufgeklärte Berliner Community, die dann sagt, ja, und ich bin wirklich mega gleichberechtigt und helf und so. Aber letztlich, wenn man selber an sich reinhört, es gibt sehr viele Dinge in einem als Mann, wo man denkt, ist das jetzt genetisch? Ist das anerzogen? Ist das Trieb, der verhindert, dass ich... Oder ist das vielleicht auch nützlich? Also ich glaube zum Beispiel, dass das Erziehen von Mann und Frau, wenn man jetzt in so einer Hetero-Gemeinschaft ist, dass es oft von Vorteil ist, dass Männer mit Kindern Sachen machen, die Frauen sich niemals trauen würden. Wo Frauen sagen, bist du bescheuert? Und dann, wo man als Mann sagt, ja, wieso, warum? Hä? Ist doch gar kein Problem.
Drei Stockwerke runterspringen, na und? Ist doch egal.
Die Regel ist immer, dreimal Körperlänge kannst du locker runterspringen, ohne dass du auf was Weiches fallen musst. Das geht auch auf Asphalt. Dreimal Körperlänge geht auch auf Asphalt. Spring ruhig!
Und wenn du zwei bist, darfst du Döner scharf schon essen. Mit eins nur Döner. mit scharfer Soße.
Genau.
Und Oliven. Fest und flauschig. Ich habe gerade kein Bild mehr von dir, Janik. Du bist eingefroren. Das macht mich irgendwie total nervös. Ich finde, wir setzen ab. Trixie Mattel mit Little Sister kommt auf die Playlist noch rauf. Hast du auch noch einen geilen Song?
Here I Go Again von Whitesnake. Wir sind gleich wieder da und dann reden wir nochmal über männliche Feministen. Doch, komm, lass uns da ganz kurz nochmal drüber sprechen. Das ist sehr interessant. Auch mal, weil das hat mit Berlin viel zu tun. Und diese Woche nicht nur Hass aufs Rheinland. Glück, Karneval, mit auch
Köln
Berlin.
Hat das zum Glück nicht so viel zu tun.
Nee, so viele Feministen gibt's hier nicht. Hier ist wirklich noch kernige Männlichkeit, aber dann untereinander hauptsächlich.
Alles klar.
Bis gleich.
Fest und Flauschig mit Böhmchen und Lollo.
Fest und Flauschig, Spotify. Es ist der 3. Februar. Es ist 2019 und die Sendung heißt Sightseeing. Oliver, Marc Schulz und Jan Dennis Böhmermann sind hier und wir haben eine traurige Sendung heute und haben gerade kurz, bevor es in die Musik ging, über Männer geredet, die von sich behaupten, dass sie Feministen sind. Und das bedeutet nicht, dass man alles versuchen sollte, möglichst daran zu arbeiten, dass man es wird. Ich glaube aber auch genau wie du, dass es eine schwierige Geschichte ist und ich glaube wirklich, das sitzt so tief, das ist so viele Jahrzehntausend Jahre in uns drin, wenn nicht sogar irgendwie genetisch oder triebmäßig verankert, hormonell. Da muss man Männer dazu zwingen. Das geht. Ich glaube, das ist.
Wozu
zwingen? Das geht nicht. Dazu, wenn das Ideal ist, feministisch zu denken. Das ist oft eine. Ich würde sagen, das ist eine Behauptung, um einen bestimmten Frauentyp rumzukriegen. Sorry, ich weiß aber und so. Man wird auch viel diskutieren und so.
Er hat gesagt, er ist Feminist. Dafür darf er mich jetzt irgendwie nach Hause begleiten. Finde ich auch eine sehr komische Einstellung. Keine Ahnung.
Es ist vielleicht leicht oberflächlich, komm, lass uns, weil das triggert immer so viele
das
Leute.
Das triggert so viel, das gibt einen Shitstorm.
Ja, letztlich egal. Ich meine, so schlimm wie Bernd Stell, das Shitstorm mit dem Doppelnamen wird es schon nicht werden.
Außer ein Shitstorm. Mir hat übrigens noch ein guter Künstler auch nochmal einen guten Satz gesagt. Wenn du mehr als 3 Jahre mit dem, was du machst, Erfolg hast oder das dann machst, dann bist du irgendwann nicht mehr der Alte. Das ist nun mal so. Das geht ein Leben lang, dass du nicht mehr der Alte bist. Aber wir machen jetzt eine ganz alte Rubrik, die wir schon lange bei uns drin haben. Ein Evergreen. Etwas, was uns ausmacht. Etwas, was ihr gerne liebt, worauf ihr jahrelang gewartet habt. Hier ist wieder
die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5, richtig habt ihr gehört. Na, und heute gibt's die großen 5 Filme, bei denen wir mal geheult haben. Und ich würde direkt jetzt mal anfangen, Jan,
Fang mal an.
Und es war tatsächlich der erste Film, in dem ich geweint habe als Kind, Kapp und Kappa. Das war für mich das Allerschlimmste. Der Fuchs und der Hund, die größten Freunde sind. Dann irgendwann wird der Hund Jäger und ich weiß, diese eine Szene im Wald, wo er sagt, lauf weg, wir können keine Freunde mehr sein oder so ähnlich. Und der Fuchs sagt, aber wieso denn nicht? Das ist einfach, es hat mich fix und fertig gemacht. Und ich weiß auch genau, was mich daran fertig gemacht hat, dass das einem was weggenommen wird als Kind. Ich glaube, das war wirklich das Zerreißen einer Freundschaft und etwas, was einem wichtig ist. Und das habe ich da in diesem Film so gespürt. Und ich glaube, wenn man als erstes Mal als Kind ein Gefühl hat, wenn wir heute schon deep sind, kann ich das auch ansprechen, oder auch das erste Mal realisiert, dass man sterben muss irgendwann im Leben. Das sind so die essentiellen Gefühle. Und wenn die dich treffen, so Verlust einfach generell, das haut dich wahnsinnig um. Und das.
Ich habe in einer Dokumentation über Walt Disney gesehen, das war ihm ganz wichtig, bei den abendfüllenden Filmen, dass es immer einen Moment gibt, wo die Zuschauer herzlich lachen und wo die von Herzen weinen. Das war so ein ganz großes Erfolgsrezept von Walt Disney. Und ganz ehrlich, ist das ja auch fast allen großen Disney-Filmen ist es so, dass es immer einen wahnsinnig traurigen Moment gibt, auch bei meiner Nummer 5, bei Bambi, wo die Mama von Bambi erschossen wird.
Oh ja.
Unfassbar traumatisierend, unglaublich traurig und auch so eine Kindheitserinnerung, das konnte ich gar nicht fassen, dass das erlaubt ist, dass man sowas überhaupt zulässt.
Da stellt man sich die Frage, ob das vielleicht aber ein erstes, ja, auch wenn es anmaßend ist von Walt Disney und so, aber die Kinder darauf hinweisen, nichts ist nun mal im Leben für immer und etwas kann passieren. Und vielleicht ist es so etwas gewesen wie eine erste, ja, weiß nicht, Abhärtung.
Kann man so ein Schlag in den Nacken von Walt Disney.
So ein Schlag in den Nacken von Walt Disney, auf alle Fälle, ja.
Ich muss immer an eine Sache denken, als ich bei Harald Schmidt noch gearbeitet habe, da so sehr dominant war. Da ging es immer darum, dass Rudi Carrell wohl mal zu Harald gesagt habe, dass du musst die Leute nicht nur zum Lachen bringen, du musst sie auch zum Weinen bringen.
Du musst ihr Herz berühren.
Du musst ihr Herz berühren. Ja. Genau. Und das war eine Sache, die hat Harald immer, hat sich mal drüber lustig gemacht, so ein kleines bisschen. Und ich jetzt mit einigem Abstand weiß ich, glaube ich, auch warum, weil er das, glaube ich, nicht so richtig geschafft hat und Rudi das eben schon geschafft hat. Dieses eine legendäre Video von ihm, wo er einen Song singt für seine Mutter, keine Träne im Knopfloch hat, aber du weißt genau, das halbe Publikum liegt da in Tränen. Seine Mutter war gestorben ein Jahr vorher, hat immer seine Sendung geguckt. Er sitzt alleine in so einem Spotlight, singt Halbplayback, wie er halt so singt, Rudi Carrell. Er singt sehr so man glaubt ihm das irgendwie und man spürt die echte Verbindung, obwohl er selber nicht weint. Also Rudi Carrell hat immer gesagt, auf der Bühne weinen als Showmaster keine gute Idee, aber du musst trotzdem das Herz der Menschen berühren und da habe ich immer gedacht, warum tauchte das immer wieder auf und hab dann das Lebenswerk von, ich wüsste, kann nicht eine einzige Sequenz, wo ich das schon mal emotional berührt war.
Und geweint habe bei Harald Schmidt, ja. Letztendlich ist es nun mal auch das, dass du irgendwie, ja, das musst du für dich entscheiden. Manche Künstler wollen es vielleicht nicht, aber ich finde es auch immer ganz gut.
Es geht ja nicht darum, dass du das absichtlich triggern möchtest, sondern dass du quasi
darum meine ich, geht es nicht um dein Herz zu zeigen selber auch ein Stück.
Ja, genau.
Und auch eine Angriffsfläche natürlich damit rauszubringen bei allen Leuten, vor allem bei Leuten zwischen 20 und 30 in der Phase, wo wir auch waren und wo es auch so leicht ist und auch Spaß macht, gerne mal zynisch irgendwas irgendwie kurz mal wegzureden, weil man vielleicht selber noch nicht in der Position und noch nicht in der Situation seines Lebens ist, wo einen das gerade catcht. Das ist es ja auch, was ich gerade meint, auf einmal bist du 45, so wie ich, und denkst, du hast den größten Teil deines Lebens hinter dich gebracht, hast viele Sachen erlebt, die dich auch erinnern und irgendwelche Filme. Auf einmal heulst du wieder, wie du es als Kind getan hast.
Ja.
Ja, auf Platz 4 bei mir, ein ganz schlimmer Film gewesen, habe ich eben schon erwähnt, aber ich sag's nochmal, E.T. Und es ist einfach auch so, E.T. hat mich irgendwie fertig gemacht, als der dann so da gefesselt war und die Experimente mit dem gemacht haben. Und ich glaube, das ist auch einfach die große, auch wenn E.T. jetzt ein Außerirdischer war, so Tierliebe und generell Foltern, Quälen, das ist eine der grausamsten Sachen. Die Sache ist die unsere Menschheit ist so alt und ich weiß nicht, was in unserer DNA verankert ist, auch an Trauer, wie weit das zurückreicht, auch an Ängsten, an Urängsten der Menschen. Und sowas, so jemand, der so gequält wird, das hat mich unfassbar fertig gemacht, der so ausgeliefert ist. Und da wurde mir das erste Mal auch so klar bei E.T., dass die Menschen auch mal die Bösen sein können.
Bei mir auf Platz 4 ist, weil du es eben erwähnt hast, aber um es nochmal festzuhalten, statistisch ab. Auch ein Disney-Pixar-Film, meine ich sogar. Es geht um einen älteren Herrn und einen kleinen, dicken Jungen. Und die binden ein Haus an Luftballons und das fliegt dann weg. Aber gerade am Anfang, um den älteren Herrn und dessen Grummeligkeit so ein bisschen zu erklären, wird sein Leben in so einer Sequenz von, glaube ich, einer Minute im Schnelldurchlauf gezeigt. Und dann ist irgendwann, also er verliebt sich als Kind. Und also das ganze Leben zieht quasi vor unseren Augen an uns vorbei von dem älteren Herrn. Und irgendwann stirbt dann einfach, ist einfach die Frau, die er kennenlernt, die haben so viel Spaß
Liebe
zusammen.
Seines Lebens,
die Liebe seines Lebens ist dann einfach weg und er sitzt alleine in dem Haus. Ohnehin so eine Situation als Zivildienstleister, völlig ignorant, habe ich immer gar nicht geschnallt. Was ist das für eine Situation, wenn du einfach 85 bist, deine ganzen Freunde, dein ganzes Leben liegt auf dem Friedhof verbuddelt, dein Partner ist weg und du hängst dann da alleine, bist irgendwie auf Ärzte angewiesen in einem großen Haus oder in einem Pflegestift. Wie beschissen ist das eigentlich? Und du bist vor allem dann auch noch geschlagen mit der Lebenserfahrung, dass du selber ja auch schon gesehen hast, wie Leute, die dir mal vorausgegangen sind, da so verblichen sind und du weißt, das blüht dir jetzt auch, alleine da abzuhängen. Weißt du, und als Zivi haben wir so oft über irgendwelche Omas gelästert und an Weihnachten die rausgekommen, so viel Witze gemacht. Und
voll.
Voll gekackte Omas und voll gekackte Opas und irgendwelche hilflosen Personen. Das war, weißt du, nur weil man es als 19-Jähriger nicht anders verpackt bekommen hat. Und so, wenn du älter bist, denkst du so, oh fuck. So lange ist das jetzt auch nicht mehr, bist du da, wenn du überhaupt da hinkommst. Und ist das ein Glück oder ist es eigentlich Pech, dass einem das passiert? Und wenn dann dein Partner weg ist oder deine Partnerin oder wer auch immer wichtig ist für einen im Leben und dann bist du da auf einmal alleine.
Ja.
Oder hinterlässt Leute alleine. Das ist so.
Das ist sowieso der grausame Gedanke, im Alter alleine zu sein und gefangen in deinem Kopf sind all diese Erinnerungen und all die Sachen, die nicht mehr rückgängig sind und du musst Revue passieren und du musst deinen Frieden mit all dem im Leben finden, was du getan hast und so. Es gibt ein buddhistisches Sprichwort, was aber irgendwie immer wieder fast, wenn du wissen willst, was du gestern getan hast, schau, wo du heute stehst. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein Ding, was ich so gelernt habe durch den Film. Der nächste Film ist hier, also wie ich schon gesagt habe.
Ich muss eine ganz kurze Horrorvorstellung. Stimmt, alt und pflegebedürftig und Jens Spahn, alt bettlägerig und alt und einsam und Jens Spahn ist verantwortlich für die Pflege in Deutschland. Das ist so das absolut.
Das ist Endzeit. Das ist
wirklich.
Dann
guckst du in die Nachrichten an, wer könnte deine Situation verbessern? Der neue Bundesgesundheitsminister, dann siehst du da Jens Spahn. Und denkst dann so, Alter, nee.
Das ist wirklich auch so eine Sache. Das ist auch nochmal die Trauer vielleicht, dass das Familiäre so oft auseinandergerissen ist. In Deutschland auch so in vielen verschiedenen. Ah, egal, das führt jetzt alles zu weit, was ich da erzähle.
Ja, komm. Mach mal Platz 3.
Platz 3 es sind die Brücken am Fluss bei mir. Die Brücken am Fluss habe ich gesehen und irgendwie wird der Film von Clint Eastwood, hat damals auch unfassbar viele Oscar bekommen. Ist schon eine Hollywood-Schmonzette, aber irgendwie fand ich den Film ganz, weil es nun mal im Leben so ist, dass irgendeine Komplikation auftreten kann oder du irgendjemanden kennenlernst und du bist auch noch so gefestigt, bist seit 30 Jahren in einer Beziehung und auf einmal passiert sowas. Dieses ganze Dilemma, was so oft auch passiert im Leben und diese Frage, mit wem bleibst du zusammen? Bleibst du den Kindern zusammen oder liebst du diesen Menschen noch, mit dem du da bist? Das wird da alles irgendwie ziemlich einfach erklärt, aber damals fand ich das alles ganz nachvollziehbar und dieser Film hat ein paar wunderschöne Szenen. Meryl Streep ist auch, kann man auch sagen, was man will, ist auch immer gut. Die beiden haben wahnsinnig gut gespielt in dem Film. Ja, fand ich sehr, sehr schön. Ja.
Bei mir auf Platz 3 ist ein aktueller Fernsehfilm mit Alexander Scheer, der den Gundermann spielt im Andreas Dresen. Und das ist ein Zweiteiler namens Gladbeck. Ich habe den geguckt, weil ich gedacht habe, interessiert mich, ist so mein Kriminalfall. Und der hat mich so gepackt und so mitgenommen. Der ist so unfassbar gut und so unfassbar, eben auch, weil du weißt, es ist alles exakt genauso passiert. Und der Moment, wo der Vater von dem Erschossenen, von Dieter Degowski erschossenen Emanuele De Giorgi in dem Film erfährt, dass sein Sohn gestorben ist. Das hat's mich echt zerlegt. Da habe ich wirklich, aber ohnehin, weil das bis dahin schon so verstört war, dass ich wirklich die komplette Seele weggehobelt. Und dann kommt das noch oben drauf und man wusste, dass es passiert und so. Es war wirklich gut gespielt und hat mich weggehauen. Also der Verlust von jemandem ist eine Sache, die mich echt packt. Und mal so als generelles Muster, das Allerschlimmste, womit du mich wirklich bekommst, ist, wenn jemand in aussichtsloser Situation Hilfe bekommt von jemandem, von dem man nicht damit rechnet, dass er demjenigen Hilfe anbietet. Mhm. Also Barmherzigkeit bricht mir das Genick. Wenn ich das sehe, wenn jemand, weißt du, wenn irgendjemand, keine Ahnung, Beispiel, ein Beispiel, das wäre mein Platz 2. Mein Platz 2 ist das Beispiel. Mach du erstmal deinen Platz 2.
Mein Platz 2 hat mich nicht zum Weinen gebracht, aber es ist der Film, der immer wieder mich emotional berührt, Die Verurteilten. Der Gefängnisfilm, der mit Tim Robbins und Morgan Freeman, der auch, glaube ich, bei ganz vielen Solisten immer als einer der besten Filme angesehen wird. Immer ganz weit oben ist das Shawshank Redemption. Von dem gleichen Regisseur Frank Darabin, der hat auch danach Green Mile gemacht, den ich übrigens auch wunderschön finde. Aber Die Verurteilten hat einfach so eine herzzerreißende Geschichte von Menschen im Gefängnis und wieder diese eine Szene, da ist so einer, der ist sein Leben lang im Gefängnis und wird dann irgendwann freigelassen und dann will er aber nicht mehr raus, weil er einfach sein ganzes Leben nur im Gefängnis verbracht hat und dann erhängt er sich in seiner Freiheit. Das ist eine sehr wahnsinnig berührender Film, den ich immer wieder, den ich schon oft gesehen habe, den ich irgendwie immer wieder liebe und der catcht mich immer. Weil es auch so dieser Kampf um Freiheit, der da so stattfindet. Und auch wenn das alles Verurteilte sind und bei jedem der Fall anders ist, hat das was wahnsinnig Zerreißendes. Jeder kennt Die Verurteilten, du auch, Jan, oder?
Ich ehrlich gesagt.
Also ganz ehrlich, wenn du den nicht gesehen hast, dann, ich bin überhaupt nicht so ein Filmtyp wie, den musst du gesehen haben, aber Tim Robbins, Morgan Freeman, Die Verurteilten, musst du wirklich gesehen haben. Sonst sind wir beide keine homosexuellen Drag Queens mehr. Echt jetzt. Okay. Will ich auch. Und ich bitte euch jetzt auch, mich dazu unterstützen, dass Jan den Film, schreibt ihm das bitte mal ganz kurz, ja?
Alles klar. Okay, zur Illustration meines Weinträgermoments, also Platz 2 bei mir ist es Klassiker Schindlers Liste, natürlich hochtraumatisierend. Ich war gerade in der Schule und gerade so in dem Alter, wo man sich mit dem Thema zum ersten Mal so richtig auseinandersetzt, einigermaßen erwachsen auseinandersetzt, da kam der Film raus von Steven Spielberg, war damals in den 90er Jahren ein Filmmeisterwerk, bahnbrechend. Alle Schulklassen aus unseren Schulen sind da hingelaufen, da sind wirklich Schulklassen hingelaufen und haben sich das angeguckt. Natürlich die Szene mit dem Mädchen mit dem roten Kleid, was dann da einmal langläuft, der einzige Farbtupfer, dann dieser große brennende Menschenhaufen, wo das Mädchen da drin liegt. Das ist ein Film, den du wirklich durchweinen kannst. Mhm. Und wo es mich am Ende dann richtig zerlegt ist, um das nochmal genauer, noch ein bisschen zu präzisieren, was mich zerlegt ist Barmherzigkeit, also wenn jemand Hilfe bekommt von jemandem, der demjenigen gar keine Hilfe anbieten müsste, oder Zuneigung zuteil wird von jemandem, der sich überwinden muss, diese Zuneigung zu empfinden. Das ist so das, und wenn am Ende Oskar Schindler im Wissen, dass jetzt irgendwie die Russen kommen und er flüchten muss und die Leute dann in seiner Fabrik freigelassen werden und sie haben am Ende noch diesen komischen Ring da geschmiedet und einem davor noch der Zahn gezogen wird, ja. Und du weißt du, diese Menschen, die jetzt gerade irgendwie da überlebt haben, ich weiß, es ist jetzt ein Film und es ist fiktionalisiert, aber es ist natürlich hart an der Wirklichkeit entlang fiktionalisiert und diese Menschen haben eben am Ende da quasi noch mit dem wenigen, was sie ohnehin hatten und obwohl sie hätten zu ihren Familien und irgendwie versuchen können, ihre Angehörigen wiederzufinden, dann trotzdem noch irgendwie da die Größe besessen, um da irgendwie so eine eigentlich unnötige und von allen als unnötig oder von ihm zumindest als unnötig empfundene Sache zu machen. Und das war schon so, da habe ich gedacht, oh Gott, also diese Größe illustriert zu bekommen, dass jemand über seinen eigenen Schatten springt und über das eigene Leid hinweg sieht. Und dann möchte, dass anderen besser geht, das ist, und das finde ich, das finde ich immer,
das haut mich immer um. Kann ich nachvollziehen.
Auf Platz, deswegen ja. Schindlers Liste auf Platz 2. Genau. Allein, das ist so schlimm, das ist, glaube ich, mein Top-Trigger-Moment. Das ist so schlimm, dass wenn ich allein da weiter drüber nachdenke, dass ich schon denke, okay, lass mal lieber Platz 1. Dein Platz 1. Okay. Ja, komm, jetzt machen wir schnell den Pimmelwitz.
Jetzt genau. Auf Platz 1 bei mir.
Wo ist denn der Pimmelwitz? Du wolltest doch einen machen.
Ja, jetzt habe ich ihn nicht mehr drauf. Jetzt habe ich ihn irgendwie schon wieder
Pimmel verloren.
Ich habe den Pimmel verloren, genau. Ja, den Faden und den Pimmel verloren ist. Mein Platz 1 ist wirklich der beste Antikriegsfilm, ist ein Anime und das ist Die letzten Glühwürmchen. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Wirst du sehen, Jan, auf alle Fälle, bin mir ziemlich sicher. Es geht um ein Geschwisterpärchen, es geht darum, ja, um einen Atomkrieg und ich kann es gar nicht alles erzählen jetzt, aber am Ende stirbt einer von den beiden noch und es ist einfach der Film ist so eine Parabel dafür, also so unnicht Parabel ist auch das falsche Wort, ist einfach so, da wird einfach gezeigt, wie grausam Krieg ist und wie grausam der Mensch sein kann. Und es ist alles andere als sterbende Bambis oder auch E.T. Es ist einfach schonungslos und trotzdem auch sehr herzzerreißend. Schaut euch die letzten Glühwürmchen an, wirklich.
Okay. Mein Platz 1 ist auch kindliches oder jugendliches Frühtrauma. Es ist
Terminator 1. Da, wo er den Typen durch den Kopf haut und dann auf einmal merkt, dass die Funktion im Arm im Endoskelett nicht mehr geht und Terminator hat voll Probleme, sich aus der Situation rauszuholen und reißt die Wand ein und du siehst in Arnolds Gesicht, dass er derbe Schmerzen hatte.
Das war mein Platz 1. Nee, es ist der Film, es ist die Liebesgeschichte zwischen Macaulay Culkin und Anna Chlumsky in My Girl.
Ja.
Und du weißt, wie der Film ausgeht.
Ja.
Nämlich, du denkst, erstmal findet man Anna Chlumsky total mega süß und gönnt es allen total und, jetzt weiß ich gar nicht, wer stirbt denn von den beiden am Ende? Ist es sie oder ist er das?
Warte mal.
Siehst du, ich denke gerade, ist jetzt sie gestorben oder denke ich nur, dass sie gestorben ist? Ich glaube, wer hatte denn die Allergie gegen Bienenstiche?
Sie stirbt.
Sie stirbt, ne?
Ja.
Ja.
Ja. Ich glaube, sie stirbt.
Sie stirbt. Das konnte ich nicht fassen, dass das erlaubt ist. Das ist bei Bambi okay, das ist ein Zeichentrickfilm, aber dass es auch mit echten Menschen geht und dann diese Liebe vor und dann dieses im Baumhaus abgehängt und dann sind es diese verkackten Bienen. Seitdem ist mein Verhältnis zu Bienen gestört.
Ja, mies.
Ja. Mies. Also My Girl ist mein Heulefilm Nummer 1.
Der Junge im gestreiften Pyjama wollte ich noch mal als Bonus reinwerfen. Wenn ihr noch mehr Heulerfilme braucht, der Junge im gestreiften Pyjama, der macht euch auch richtig fertig. Es gibt so viele
Könnt ihr auch sonst auch mal bei Fest und Flauschig zuhören. Hier gibt's auch immer was zum Weinen irgendwie oder zumindest zum Ärgern. Entweder man weint oder man ärgert sich über die Sendung. Das gehört dazu.
Wir sind wieder richtig im Modus hier in das neue Jahr. Wir haben jetzt schon März. Ist das nicht krass? Wir haben tatsächlich schon 2 Monate wieder in diesem Jahr hinter uns gebracht.
Fuck, ich habe vorhin Februar gesagt. Ist ja nicht der 3. Februar, ist der 3.
März. Ist der 3. März.
Ach du Riesen, sorry Leute, es ist der 3. März. Falls ihr jetzt irgendwie versehentlich
Riesen gedacht habt, sorry, wenn ihr jetzt im Kalender, wenn ihr jetzt alles falsch bei eurem Filofax eingetragen habt für den Monat. Riesenärger. Wer benutzt noch Filofax von euch da draußen? Die große, keiner mehr, ne? Filofax hat's komplett ausgedient.
Ja, und auch diese Moleskine-Bücher und so sind leider eher nur Geschenkideen. Das ist nichts mehr als wirklich so eine Seifenbox von Lush. Moleskine ist auch eine Sache, die nur schön aussieht und sich schön anfühlt. Aber ich glaube, auch das ist total durch diese edlen Notizbücher.
Ja, ich will die immer wieder benutzen. Ich habe sehr viele hier noch rumliegen. Ich habe aber auch eine Zeit lang sehr viele durchgekriegelt und beschrieben mit Sachen. Aber ich habe auch noch sehr viele hier, die noch beschrieben.
Und ich weiß noch früher, als noch keine Handys gab und als man wirklich noch Notizen brauchte, waren die Notizbücher, in denen wirklich die wichtigen Sachen drin standen, nie die Moleskine-Dinger, weil man dachte immer, ja, die spare ich mir auf, die kommen in meine gute Tasche rein, wenn ich da irgendwie mal an der Uni bin, dann nehme ich mein Moleskine. Und man hatte immer die ganzen zerknirrten, mit Flecken, Scheißnotizzettel, da standen immer die wichtigen Sachen drin. Deswegen analog dazu in der digitalen Welt ist die Notizen-App bei mir die, wo die wichtigen Sachen drin stehen. Das ist eine derartige beschissene Scheiß-App, aber da steht alles drin, was man braucht eigentlich.
Ja, das ist auch gut, wenn man das benutzt. Ich habe vergessen immer das Passwort für die App und komme da nicht mehr rein und bin genervt und so. Okay. Ich glaube, ich bin immer noch old-fashioned, behalte alles im Kopf und vergesse die Hälfte der Termine. Das ist so sympathisch old-fashioned, weißt du? Alles im Kopf behalten, die Hälfte der Termine vergessen. Jan, ich glaube, wir sind am Ende unserer Sendung angelangt. Heute fest und flauschig. Die Sadness-Edition für euch kleine Träumer, für euch kleine Glühwürmchen da draußen.
Sad Sightseeing. Am Ende ist es dann doch Sightseeing geworden. Wir haben uns gegenseitig in die Tränendrüsen reingeguckt. Und liebe fest und flauschig Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nun mal manchmal so, dass wir manchmal auch diese Mellow-Wochen haben. Mellow-Woche.
Ich verspreche euch, nächste Woche gibt's auch wieder Popcorn. Esse ich wieder Popcorn.
Ey, ich habe Popcorn zugeschickt bekommen von der Popcorn-Firma. Ey, das muss ich ganz kurz noch eben sagen.
Ich weiß, und zwar so eine ganz andere Marke. Haben sie mir auch alle geschickt gerade.
Ne? Mit Brezel. Ja. Da ist mit Brezel drin. Und ich hab das in der Firma rumgereicht. Ich kannte das vorher schon. Und die kannten das alle noch nicht. Und die haben das probiert und wussten genau, das werden sie demnächst auch kaufen. Das schmeckt. Ich find's ein bisschen zu wenig salzig. Ich würde mir wünschen, dass da ein bisschen mehr Salz drin ist.
Ja. Ich mag das auch gerne, so salziges Karamell.
Ja, mag ich total gerne. Und es ist mir zu deutsch. Und deutsch für deutsch ist es ungewöhnlich. Ich würde mir wünschen, dass da mehr Salz reinkommt. Und ich habe letzte Woche gesagt, ich hoffe, das ist keine Aktionsware. Daraufhin habe ich eine Nachricht bekommen von einer anonymen Zuhörerin oder einem anonymen Zuhörer. So anonymisierend muss ich das jetzt eben. Hat er oder sie mich darum gebeten, das so zu machen? Er oder sie arbeitet in den Ferien in der Firma, in der das hergestellt wird. In Halle, Westfalen, ist nämlich das
und
Werk.
Und du musst nur mit ihr schlafen und kriegst umsonst die Brezel, Jan.
Sie hat gesagt, sie arbeitet da seit mehreren Jahren schon im Ferienjob und sie hat gesagt, das ist gar keine Aktionsware, weil für dieses Popcorn hat diese Firma extra eine Halle gebaut und Leute eingestellt.
Wirklich?
Das ist also ein größeres Projekt und das Popcorn ist wirklich bahnbrechendes Karamell.
Aber würdest du sagen, das ist eine deutsche Würzung, weil du eben gesagt hast, es ist zu deutsch. Du meinst, das würde so exotischer müsste das sein?
Nein, ich finde die Karamellversion, die normale Version, die finde ich mega. Mhm. Die ist auch richtig, das erwartet man auch von einem guten Karamellpopcorn, das ist wirklich perfekt. Wo ich aber denke, das könnte mir ein bisschen crazier sein, ist das mit den Brezelstückchen drin. Da würde ich mir mehr salzige Brezelstückchen.
Das machen aber auch viele, auch die Inder und die Asiaten zum Beispiel, die gleichen ihr Essen ja, wenn sie hier in Deutschland das... als Leute, die das Wochenende durchsaufen, sondern einfach in der Woche saufen, ein paar Bierchen, früh ins Bett schlafen. Naja, und da habe ich nachts in London unter einer Brücke in einem Imbiss was gegessen und da war so viel dunkle Soße drauf und das hat nach einem Fleisch geschmeckt und ich bin mir sicher, es war Mensch oder Hund. Ich habe beides...
Ein Gerät benannt nach seinem Urahn. Ist das nicht, wie grausam können Menschen sein?
Ja, echt.
Dreh den Hund nicht mit dem Fleischwolf. Mach das nicht mit dem Messer. Nein, ich dreh den Hund nicht mit dem Fleischwolf.
Was mir je passiert ist.
Küss mich.
Oh, das war
du bist am liebsten, würde ich dich aufhören.
Was weggedöst seid. Jetzt ist an der Zeit, nochmal kurz euch zu eurem Partner umzudrehen und vielleicht nochmal, obwohl es schon 3 Uhr nachts ist und die Zähne nicht mehr ganz so frisch geputzt sind, einfach nochmal sexuell was zu versuchen. Das letzte Mal ist schon lange her. Mhm. Heute probiert es mal mit Gefühl und mit ein bisschen Streicheln.
Und wir fangen genau jetzt an und wir reden noch ein bisschen weiter.